ich glaube, dass die Veränderungen signifikant sein werden, schon in wenigen Jahren. Ja, das hat sich extrem beschleunigt in den letzten 2-3 Jahren, auch mit dem Riesensprung von künstlicher Intelligenz, was da möglich ist, um die Roboter schlau zu machen.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo zusammen, in der heutigen Folge habe ich Enzo Welchli zu Gast, Chief Commercial Officer von Anybotics, einem Robotik-Startup aus Zürich, dessen Roboter Animal autonom Inspektionen von Industrieanlagen durchführt und somit unter anderem aktiv zur Arbeitssicherheit beiträgt, indem er für Menschen Aufgaben in gefährlichen oder unangenehmen Umgebungen übernimmt. Nach dem Proof of Concept steht für Anybotics die Skalierung an, ein Thema, das mich natürlich stark interessiert hat, nachdem es sich hier auch um Hardware handelt und somit andere Herausforderungen aufkommen als bei reinen Softwareprodukten. Wir haben aber auch über die Auswirkungen auf die Arbeitswelt gesprochen und wie Anybotics zu Fragen der Ethik in der Robotik steht. Eine spannende Folge, bei der ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Lieber Enzo, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, mit dir den ersten waschechten Schweizer im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Johannes, vielen Dank. Ich bin froh, hier der erste Schweizer Vertreter zu sein und euch ein paar Einblicke in die Robotikwelt zu geben.
Sehr gut. Enzo, du hast ja nach deinem Finance- und Accounting-Studium fast 10 Jahre nicht ganz bei Sulzer und Hilti in unterschiedlichen Positionen gearbeitet, bevor du dich jetzt 2021 dazu entschieden hast, die Corporate-Welt zu verlassen und in das Startup-Universum einzutauchen. Ich drücke es jetzt mal so aus. Du bist damals zu Anybotics gegangen und hast da die Rolle des Chief Commercial Officers übernommen. Seit dieser Zeit bist du auch zu einer der führenden Stimmen Europas zum Thema Robotics aufgestiegen, vor allem wenn man dir auf LinkedIn folgt. Und ich würde gern mit dir diesen Podcast mit einem kleinen Spiel beginnen, damit die ZuhörerInnen dich auch als Person beziehungsweise auch deine Aussagen zum Thema Robotik und Digitalisierung ein bisschen besser einordnen können. Es ist ein einfaches A-B-Fragenspiel, 5 Fragen. Also ich lese sie vor und du antwortest mit der einen Antwort oder der anderen, je nachdem. Und ja, geht ganz schnell. Bist du bereit?
Bin bereit, super. Let's do it.
Okay, Frage 1. Bildung online oder offline?
Online.
Automatisiert oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Datenschutz.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen. Obwohl hier, Webmeetings sind schon auch super für die Effizienz. Da mache ich hier ein Ding auf. Aber doch, wenn ich mich entscheiden müsste, persönliche Treffen.
Okay, ja, sehr gut. Dann machen wir das nächste Interview dann persönlich. Würde mich auch freuen. Ich bin ja ab und zu jetzt in der Schweiz.
Unbedingt.
Dann lass uns jetzt noch mal kurz über Anybotics sprechen, dem Schweizer Robotics Scale-Up, das, ich glaube, rund 80 Millionen US-Dollar gefundet ist aktuell, in dem du auch 2021 eingestiegen bist. Ist ja 2016 als Spin-off der ETH Zürich gegründet worden. Wie kam es dazu? Was war der ausschlaggebende Grund für die Gründer von Anybotics?
Ja, also das ist eine super interessante Geschichte, auch von schon relativ lange. Die Firma wurde 2016 offiziell gegründet, das Spin-off. Davor aber schon wahrscheinlich fast 10 Jahre an Robotik geforscht, nicht ganz 7-8 Jahre. 2009 haben wir den ersten Vierbeiner gebaut. Das war weltweit der erste vierbeinige Roboter, der mit elektronischen Motoren unterwegs war. Ja, die Leute kennen normalerweise die viralen Videos von Boston Dynamics mit ihren Hunden, die damit mit großen Motoren sich bewegen. Das war auch so ein bisschen die Inspiration, In Europa kann man das irgendwie besser machen, kann man das mit Elektromotoren, kann man die Technologie aufs nächste Level bringen. Und da gab es relativ viel Forschung dazu an der ETH. Im Autonomous Systems Lab von Professor Siegwart, ganz viele Drohnen, ganz viele Robotikthemen, die da angegangen wurden, unter anderem auch unsere Gründer, die da alle ihre PhDs gemacht haben und dann 2016 sich entschieden haben, eine Firma daraus zu machen. Aufgrund von, ich würde mal sagen, Kundeninteressen. Man hat dann angefangen, da so die Research zu publizieren. Da haben dann die Firmen sich gemeldet und gesagt, hey, das ist wirklich spannend, macht doch ein Produkt raus, wir würden euch das gerne abkaufen. Und insbesondere am Anfang Offshore Wind, Öl- und Gasfirmen, die gesagt haben, hey, auf unseren Plattformen im Ausland, da auf dem Meer draußen, da brauchen wir eigentlich Robotik, da möchten wir die Leute nicht hinschicken. Und so ist es dann gekommen, dass man gesagt hat, ja, darauf basierend bauen wir jetzt ein Unternehmen auf, und das haben wir dann 2016 gegründet. Genau.
Was habt ihr da jetzt in eurem Produktportfolio komplett? Also wenn man sich das jetzt mal anschaut, du hast gesagt, vierbeiniger Roboter. Was macht ihr konkret?
Wir bauen vierbeinige Laufroboter. Muss ich vorstellen, sieht aus wie ein Hund. Und was der Roboter am Ende macht, ist, der bewegt sich autonom in einer Industrieanlage und automatisiert eigentlich Inspektionsrundgänge, wo heute Menschen zum Einsatz kommen. Man muss sich vorstellen, in so einer großen Industrieanlage, da hat es ganz viele Anzeigen, ganz viele Maschinen, das sind sehr intensive Prozesse, da werden Chemikalien verarbeitet, da werden irgendwelche Gase benutzt, Maschinen laufen rund um die Uhr, Effizienz ist extrem wichtig. Da hat es sehr große Maintenance-Teams, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag in der Anlage sich bewegen und zu schauen, sind alle Anzeigen korrekt, laufen die Maschinen rund, hört sich das irgendwie komisch an, weil die Maschine nicht ganz rund dreht, etc., um sicherzustellen, dass man so schnell wie möglich, wenn irgendein Problem auftritt, das Problem lösen kann, damit die Anlage wieder auf Hochtouren laufen kann. Und das automatisieren wir mit unseren Robotern. Also eigentlich der Roboter, der setzt einmal eine Mission auf, der lernt die Umgebung kennen, so ein bisschen wie Google Maps, am Ende weiß er, wie die Anlage aussieht, und dann kann man Missionen programmieren, wo der Roboter dann einmal alle 2 Stunden aufsteht, seine Tour macht und irgendwie 100 Punkte ein Foto macht oder eine Soundanalyse oder ein Thermoscan und dann die Resultate zurück in den Control Room sendet und sagt, hey, Achtung, da hat es irgendwie, da fühlt sich irgendwas nicht ganz der Norm an, das ist außerhalb der Range, wo es sein sollte, da müsste vielleicht jetzt nochmal geprüft werden. Und so kriegt man bessere Daten, man kriegt mehr Daten und man schafft es auch, und das ist fast der wichtigste Punkt, man schafft es, die Menschen aus einem teilweise gefährlichen Umfeld rauszunehmen. Das kann gefährlich sein, das kann aber auch unangenehm sein, heiß oder kalt oder nass oder staubig, was am Ende für die Arbeitssicherheit extrem relevant ist, dass solche Prozesse automatisiert werden können.
Die Sachen, die du gerade angesprochen hast, die sind ja vor allem in der Prozessindustrie, Mineralölkonzerne und so weiter oder Chemiekonzerne ja üblich und vorzufinden. Ist das auch, sage ich mal, die Industrie, die ihr mit eurem Roboter fokussiert, oder kann es auch, sage ich mal, irgendein Maschinen- und Anlagenbauer sein, sage ich jetzt mal so, oder der halt eine hochautomatisierte Anlage hat?
Ja, also es sind schon so unsere Hauptindustrien, wo wir tätig sind drin und auch uns darauf fokussieren, ist vor allem also die Kraftwerksindustrie. Also wenn ich irgendein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk habe, das auch sehr viele Rundgänge haben muss, dann natürlich die Mineralölindustrie, das kann eine Raffinerie sein, das kann aber auch eine Offshore-Plattform sein, die Öl produziert. Generell Offshore, auch Windparks sind sehr interessant, weil die sind auch teilweise relativ weit draußen und brauchen Eisen, feet on the ground, wie man so schön sagt. Und dann kommen aber auch die ganze, wo wir sehr stark sind, ist die ganze Metallverarbeitende Industrie, also ein Aluminiumwerk und ein Stahlwerk. Da wird extrem heiß, hat viele Säuren im Einsatz etc. Und auch da hast du Leute, die eigentlich genau den gleichen Prozess machen. Es gibt auch andere Bereiche, Papier, Zelluloseproduktion ist auch sehr intensiv. Minen ist auch ein Bereich, wenn man irgendwie in ein Kohlebergwerk geht. Und natürlich Food and Beverage und Pharma. Und es gibt, die Prozesse sind eigentlich überall ein bisschen ähnlich. an einem gewissen Punkt, wenn die Anlage zu automatisiert schon ist, dann hilft es vielleicht nicht, dass man jetzt noch den Roboter in den Kernprozess reinnimmt. So ein Deutschland-Beispiel, Automotive, also irgendwelche Autowerke, die sind schon komplett automatisiert. Da gibt es aber dann vielleicht das Spritzwerk, das dann wieder eine kleine Chemieanlage ist, wo dann wieder Potenzial ist, um da wieder die gleichen Prozesse auch noch zu optimieren.
Du hast vorher gesagt, der Roboter, der geht dann durch, wird trainiert. Wenn man das so jetzt kennt, wenn man so in Ölkonzernen oder Chemie- oder Stahlwerken unterwegs ist, da sind ja auch ganz viele Treppen und so weiter und so fort oftmals da, wo man dann über die glühende Bramme drüber steigt. Ja, ich denke da an einen Stahlrohrproduzenten, bei dem ich war, in Spanien und in Österreich, oder auch einen Mineralölkonzern in Hamburg oben. Das ist ja auch ein Riesengelände und aus Sicherheitsgründen ja auch ganz, ist ja auch nicht alles zugänglich. Ja? Wie macht ihr das bei einem Roboter, dass ihr sagt, okay, komm, hier, lern mal deine Umgebung, und wie kommst du dann auch vielleicht in Räume hinein, die abgesperrt sind oder zu sind, weil es ja aus Sicherheitsgründen noch zu sein muss, weil es Feuerschutztüren sind und so weiter und so fort. Kann das euer Roboter auch, oder wie darf man sich das vorstellen?
Grundsätzlich ist die Technologie an dem Punkt, wo die meisten dieser Challenges heute schon gelöst werden können. Also Treppen zum Beispiel ist überhaupt kein Problem. Der Roboter, der macht das komplett autonom. Der Prozess ist eigentlich immer der gleiche. Du musst einmal von der ganzen Anlage ein 3D-Modell generieren. Das ist wie wenn du zu Hause so ein Roomba oder iRobot hast, wo irgendwie dein Boden staubsaugt, der fährt auch einmal rum und macht sich eine Karte von deiner Wohnung. Und das ist eigentlich das Gleiche in groß, was wir machen in der Industrieanlage mit allen Stockwerken. Da hast du eine riesengroße 3D-Karte danach. Und dann kannst du in der Karte sagen, so, und da hat es einen interessanten Inspektionspunkt, da musst du dich hinbewegen. Und der Roboter, der weiß dann selber, wie er da hinkommt. Wenn da auf der Treppe irgendwie abgesperrt ist oder irgendwo mal eine Palette in der Tür steht, dann hat der, wie gesagt, im Global Replanning. Das ist eine globale Funktion, wo er weiß, okay, hier komme ich nicht durch, was gibt es für einen anderen Weg ans Ziel? Also das funktioniert alles autonom heute schon. Und dann gibt es aber schon die Situation, wenn eine Tür zu ist, dann wird zuerst geschaut, kann ich irgendwie anders in den Raum reinkommen? Gibt es noch eine andere Tür? Vielleicht ist die offen. Und wenn die nicht offen ist, dann bist du natürlich an der Situation, wo du die Tür irgendwie aufmachen musst. Da gibt es mehrere Ansätze, die sind alle eigentlich noch nicht industrialisiert. Einer ist, du hast einen Arm auf dem Roboter, der die Tür öffnet. Das ist, da gibt es viele Anbieter, die schon erste Arme gebaut haben. Das Problem mit all dem, was es heute auf dem Markt gibt, ist, dass es nicht komplett autonom ist. Das heißt, der Roboter ist zwar vielleicht autonom, aber den Arm musst du dann wieder fernsteuern zu einem gewissen Teil. Und dann verliert es natürlich den Reiz, dass du ein komplett autonomes System hast. Da sind wir auch dran, uns Überlegungen zu machen, wie man das besser lösen kann. Natürlich kannst du auch über die Integration mit der Anlage, vielleicht kannst du dich in den elektronischen Kreis einwählen und die Tür elektronisch öffnen lassen, wenn du vor der Tür stehst. Solche Sachen ist natürlich, man muss nicht immer nur direkt mit dem Mensch eigentlich reproduzieren, der die Tür öffnet. Da gibt es noch ganz andere Ideen. Aber ja, grundsätzlich ist alles erreichbar in so einer Anlage. Und insbesondere Sachen, die häufig halt abgesperrt sind für Menschen, sind aus Sicherheitsgründen abgesperrt, weil es ist zu heiß, oder in einem Unterwerk hast du gewisse Teile der Anlage, die zu hohe elektromagnetische Spannungen haben, wenn die Anlage läuft, und dann willst du keine Leute da drin haben, das ist ungesund. Für den Roboter ist das kein Problem, der kann auch da reingehen, der kann auch irgendwo reingehen, wo es nukleare oder radioaktive Strahlung hat, und dann kriegt der Roboter vielleicht was ab, aber ist am Ende eine Maschine, das macht nichts. Unter den Menschen möchte man das nicht antun. Also es eröffnet auch ganz viele neue Möglichkeiten, wo der Roboter sich während dem Betrieb der Anlage aufhalten kann, wo das der Mensch nicht kann. Und das bedeutet, wenn es da ein Problem gibt, kann die Anlage weiterlaufen, und Stand heute, ohne Roboter muss die Anlage ausgeschaltet werden, was natürlich zu immensen Kosten führt beim Betreiber der Anlage. Also da ist auch sehr viel Potenzial drin.
Du hast ja auch vorher gerade erwähnt, ihr arbeitet an gewissen Lösungen. Wie stark oder wie wichtig ist denn da auch noch die Zusammenarbeit beziehungsweise auch die Verbindung zu akademischen Einrichtungen wie der ETH Zürich, aus der ja Anybotics entstanden ist?
Ja, wir arbeiten generell sehr stark mit ganz unterschiedlichen Universitäten und Research-Partnern zusammen. Wir haben schon vor vielen Jahren ein System oder ein Angebot lanciert, das nennen wir Animal Research, wo es darum geht, dass wir mit Universitäten, denen eigentlich zu vergünstigsten Konditionen unsere Plattform zur Verfügung stellen, denen auch Zugriff geben, dass sie tiefer in das System eindringen können, um ihre Research zu machen. Und dann tauscht man sich aus, das ist eine gute Community, da lernt man auch immer wieder voneinander. Direkt können wir solche Ergebnisse natürlich nicht benutzen, weil häufig im Research-Bereich geht es darum, um wirklich die Technology Frontier weiter zu pushen. Das ist dann meistens aber nicht industriell genug sicher oder genug reliable. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Ideen, wo man eng zusammenarbeitet. Mit ETH spezifisch arbeiten wir sehr gut zusammen. Weiterhin der eine Professor, Marco Hutter, der ein eigenes Robotic Systems Lab an der ETH hat, der ist auch bei uns Co-Founder und Member of our Board. Und entsprechend tauscht man sich da natürlich sehr, sehr intensiv aus.
Ihr seid ja jetzt auch über das Proof of Concept eigentlich hinaus. Ja? Ihr wollt ja auch stark wachsen.
Genau.
Habt letztes Jahr ja die Series B geraced. Und das Spannende ist, was ich finde, ihr seid halt ein Hardware-Produkt-Startup. Ich drücke es jetzt mal so aus. Ja. Mhm. Und wenn man das skalieren möchte, geht es halt vielleicht nicht nur, wie schaut die Organisation aus oder wie muss ich vielleicht meine IT-Infrastruktur neu aufsetzen, sondern da kommen ganz spannende Themen rein, die für mich als Produktion immer ganz spannend sind, der ganze Aufbau einer Supply Chain, der Produktion und so weiter und so fort. Also die Herausforderungen sind andere beim Skalieren, als man sie vielleicht bei einem reinen Software-Produkt hat. Wie geht ihr an das Thema Skalierung heran? Was sind da so die Themen? Was sind eure Herausforderungen, die ihr habt? Und wie schaut zum Beispiel auch euer Risikomanagement in dem Fall aus?
Du triffst da einen sehr guten Punkt. Das ist natürlich fundamental anders, als man ein Software-Startup skaliert. Wir sind eigentlich beides. Wir sind ein Software- und ein Hardware-Startup, weil wir auch die komplette Software für unsere Robotiklösung selber schreiben. Das ist eigentlich Software-enabled Hardware. Das heißt, wir haben beide Herausforderungen. Software zu skalieren ist auch nicht immer einfach. Und Hardware kommt halt dazu, dass du den ganzen Fertigungsprozess auch hochskalieren musst. Es gibt so eine tolle Folge von Jeff Bezos und Elon Musk, unabhängig zwei Interviews, wo sie beide sagen, so dass das Design sind so die ersten 10% und dann wird es 10-mal schwieriger, um dann auch Production at Rate sicherzustellen, um das Design immer wieder genau gleich zu produzieren. Und das hat natürlich was. Und wir arbeiten sehr eng mit einem Electronic Contracting Manufacturer zusammen, mit der Zollner Gruppe, einer der großen deutschen EMS-Anbieter, die auch hier in der Schweiz in der Nähe von uns einen Standort haben und sind da seit Jahren dran, eigentlich unsere Lösung, die Technologie zu transferieren. Aktuell an dem Stand, wo die Zollner uns die Roboter komplett produziert, zu uns schickt, wir das letzte Testing noch machen, die neueste Software draufpacken und dann geht es zum Kunden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Skalierung, um mit solchen EMS-Partnern zusammenzuarbeiten. Bedeutet aber nicht, dass man nicht konstant auch an der Hardware am Design, Design for Manufacturability, Design for Cost, all diese Themen, die kommen natürlich weiterhin, die muss man selber im Engineering sicherstellen. Und das ist zentral, weil am Ende, das hat unser COO schon vor ein paar Jahren mal gesagt, das ist ein Ding, um 100 ähnliche Roboter zu bauen, das ist noch was ganz anderes, um 100 gleiche Roboter zu bauen. Und das ist, oder dann 1000 oder 10.000. Und in die Richtung sind wir extrem gut unterwegs. Macht auch Spaß, ist auch etwas, wo man sich, glaube ich, von vielen anderen kleineren Robotik-Startups dann auch unterscheiden kann, weil das braucht natürlich schon sehr viel Expertise und Ressourcen, um ja, halt so ein Hardware-Manufacturing-Line wirklich auch groß zu ziehen und immer wieder neue Innovationen reinzubringen. Das ist wahrscheinlich noch eine weitere interessante Unterschied, auch die Lead-Times für Innovationen, um die wirklich auf den Markt zu bringen. Oder wenn du ein Software-Update machst, dann kannst du das over the air, schiebst du das morgen. Wenn du ein neues Design auf dem Roboter machst, dann musst du dir erstmal die neue Elektronik bestellen. Das dauert dann wieder 6 Monate, bis sie hier ist. Und dann musst du sie testen. Das ist was ganz andere Zyklen auch, um dein Produkt Product Care zu machen und Updates zu machen. Also es ist schon eine Stufe noch komplexer, aber aber macht es natürlich interessant, ist da ganz gut unterwegs.
Ja, also ich glaube auch, also ich habe selber auch miterlebt bei anderen Startups, vor allem wenn du dann noch die Organisation großziehst, muss das ja dann auch stimmen, dann kommen auf einmal neue Themen zustande, wie Sales muss mit Engineering und Vertrieb, also Sales muss mit Engineering und mit Produktion und Operations reden und so weiter und so fort. Die Abstimmung ist eine ganz andere. Und wenn ihr dann auch noch einen externen Partner habt, vor allem, du hast es vorhin gerade angesprochen, auch das Änderungsmanagement, ist ja das auch was ganz was Intensives, was ihr dann betreiben müsst. Wie kommen die Änderungen dann auch zu eurem Partner und zurück und wie kann man den Partner vielleicht doch als Sparringspartner nutzen, um besser zu werden, ne?
Absolut. Also ich glaube, man profitiert da auf beide Seiten. Oder man durch das Outsourcing kriegt man natürlich einerseits gewisse Sachen, die man rausgeben kann. Und wenn man mit einem guten Partner zusammenarbeitet, der natürlich, unser Partner hat 15.000 Mitarbeiter, produziert sehr viel. Das heißt, die haben auch Expertise, die wieder zurück zu uns ins Design und ins Engineering kommen kann. Wie sollte man denn so ein Gerät auch produzieren, dass es dann in 10, in Hunderttausenden von Stückzahlen produziert werden kann und nicht in Dutzenden. Und ich glaube, das ist da befruchtet man sich gegenseitig ganz, ganz gut in der Diskussion.
Wie schaut es denn skalierungsmäßig aus bei euch hinsichtlich der Märkte? Wo seid ihr unterwegs? Wohin wollt ihr gerade? Was sind da so gerade eure Ziele?
Ja, also wir sind traditionell oder historisch eigentlich fast global aufgestellt, weil es gibt nicht so viele Robotik Unternehmen auf dem Markt. Wir sind schon seit bald 10 Jahren eine Firma. Das heißt, man hat sich auch so einen gewissen, sage ich mal, Brand auch aufgebaut. Wir kriegen extrem viele Anfragen für unsere Lösung von der ganzen Welt und haben dann angefangen, das ein bisschen mehr zu kanalisieren oder zu priorisieren und sagen, okay, wir gehen auf gewisse Geografien, gewisse Industrien, weil wir sonst gar nicht hinkriegen. Das ist auch noch so eine spezielle Sache mit Hardware. Je nach Land muss die wieder unterschiedlich zertifiziert sein, unterschiedlich importiert werden können, man braucht unterschiedliche Manuals etc. Also da ist danach noch sehr viel Arbeit, auch um in alle Märkte der Welt auch vorzugehen. Deswegen stagen wir das ein bisschen. Was wir jetzt machen ist eigentlich hauptsächlich fokussiert auf Europa, Mittleren Osten, Amerika. Wir haben ein paar Länder in Asien. Über lokale Partner sind wir in Südkorea, in Japan, in Brasilien. Das ist auch ein Land, wo wir schon relativ lange drin sind. Wäre jetzt nicht gerade das erste Land, wo man so proaktiv reingeht, was nicht ganz so einfach ist, steuerlich etc. um Geschäfte zu machen. Aber man ist dann wie so ein bisschen als kleine Firma sehr viele Anfragen gekriegt und dann ist man irgendwie mal da gelandet. Jetzt machen wir das viel strategischer, werden jetzt auch in den USA deutlich mehr Gas geben, weil es natürlich ein sehr spannender Markt ist, sehr groß, sehr innovativ und auch schon ein bisschen Erfahrung mit Robotik gemacht hat.
Die Skalierung bringt ja auch mit, dass die Organisation wächst. Und in unserem Vorgespräch hast du da Zahlen genannt, dass da richtig durch die Decke, also vergleichsweise zu jetzt, Verdopplung und mehr als eine Verdopplung auf jeden Fall ansteht bis Ende des Jahres. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Was für Herausforderungen seht ihr da? Was kommt auf euch zu? Ihr werdet sich vielleicht organisatorisch neu aufstellen müssen. Ihr müsst vielleicht auch die richtigen Talente finden. Wie schaut es da aus? Wie geht's ihr das Thema an?
Ja, das ist für mich persönlich wahrscheinlich das spannendste Thema an Aufbau von so einer Firma ist das Organizational Development. Wie kriegst du es hin, dass eine Firma von 50 auf 100, auf 200, auf 500 Mitarbeiter hochgeht und da die richtigen Weichen zu stellen, dass du trotzdem immer noch die gleiche Kultur, wir haben eine wirklich fantastische Kultur hier bei Anybiotics, dass das auch skaliert, dass du neue Leute findest, dass es effizient bleibt. Das ist auch so ein Challenge, wenn du größer wirst und plötzlich müssen sich alle immer mit allen alignen. Und ich glaube, da muss man irgendwie sicherstellen, dass man das gut macht. Ich glaube, als Firma geht man so durch drei, also jetzt in unserer Größenordnung geht man so durch drei Schwellen, oder? Man hat so die Schwelle, wo man 30 bis 50 Leute ist, da können alle miteinander Mittagessen und man tauscht sich relativ einfach aus. Wenn man über diese Schwelle kommt, fängt so die 50 bis 150 Leute ist so die nächste Größe, da braucht man einen Teamleiter und muss da irgendwie sowieso das Mittelmanagement etablieren. Und wenn man von 150 auf 500 durchgehen will, dann muss die Organisation nochmal einen neuen Setup kriegen, weil dann hat es unterschiedliche Divisions oder Business Units und die müssen dann, die Prozesse müssen viel repetitiver gebaut werden, dass das effizient geht, dass die Leute schnell wie kleine Speedboote nebeneinander fahren können und es nicht ein großer Tanker wird, der sich nicht mehr bewegen kann. Das ist insbesondere für Scale-Ups extrem wichtig in der Technologiebranche. Man muss schnell bleiben, man muss agil bleiben. Und wenn man einfach immer größer und größer wird, dann wird man irgendwann zu einem Kreuzfahrtschiff und das bewegt sich halt dann nicht mehr so schnell. Was sind da so die Ansätze? Ich glaube, das eine ist Kultur, ist extrem wichtig. Wir investieren sehr viel Zeit in den Selektionsprozess für neue Mitarbeiter. Relativ große Committee ist das falsche Wort, aber große Runden im letzten Interview, um sicherzustellen, dass die Leute von der Kultur, von der Mentalität zu Anybotics passen. Natürlich vorausgesetzt, dass sie auch die technischen und die fachlichen Fähigkeiten mitbringen. Dann ist sehr viel auch Empowerment vom Leadership-Team, vom Senior-Management-Team und so, um sicherzustellen, dass die Entscheidungsebene konstant nach unten gedrückt wird, damit die Teams selber entscheidungsfähig bleiben und sich untereinander alignen und dann wieder vorwärts gehen können. Sehr viel People und Organizational Development, um das richtig hinzukriegen. Könnte man tagelang drüber reden, super spannendes Thema.
Ja, definitiv. Ich sehe tatsächlich auch so, ich habe so zwei so Schwellen oder sage ich mal so Punkte. Es ist meistens so bei 100 Mitarbeitern, dass du auf einmal benötigt, dass du nicht mehr so zwischen Tür und Angel alles erledigen kannst, dass du vielleicht ein paar Standards brauchst, um Reibungsverluste zu eliminieren. Und dann ist es oftmals tatsächlich gar nicht so auf die Organisationsgröße, sondern Umsatzgröße. Ich habe so oftmals die Erfahrung gemacht, ab 300 Millionen Umsatz, wenn dann die Unternehmen wachsen wollen, bis dorthin kriegen sie es mit der Organisation noch irgendwie gewuppt, aber danach wird es komplett unwirtschaftlich, wenn sie da wachsen wollen. Und da bedarf es dann auch meistens einmal nochmal ein komplettes Umdenken in der Organisation und Professionalisierung der Prozesse und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, es gibt dazwischen noch eine Stufe, und sonst bin ich da einverstanden. Ich glaube, es ist wirklich so, 50 bis 100 ist so eine Stufe, und ich glaube, so ab 200 ist es nochmal eine andere Stufe, weil da hast du einfach nochmal eine größere Größe. Du schaffst so den Switch von, du hast ein Management-Team und jeder für 10 Leute, da kommst du irgendwie so auf 70, 80 Leute. Vielleicht hast du noch ein paar Teamleiter. Wenn du 200 Leute bist, dann hast du immer sicher noch eine Hierarchiestufe mehr, und wie stellst du klar, dass es auf der Hierarchiestufe effizient zu und her geht und nicht immer alles wieder in die oberste Stufe rein muss, etc. Das sind so die, ich glaube mal, die Herausforderungen, die du als Scale-Up meistern musst, damit es danach Richtung 300 Millionen Umsatz gehen kann. Wirklich schnell.
Genau. Ja, was ja auch bei dem Thema Effizienzsteigerung und so weiter ja auch immer ein Thema ist, ist auch das Thema künstliche Intelligenz. Wie nutzt ihr bei Anybotics jetzt, sag mal, intern künstliche Intelligenz, und dann vielleicht auch, wenn wir dann auf euer Produkt schauen, wie nutzt ihr da das, die künstliche Intelligenz? Wie schaut das bei euch aus?
Ja, wir haben natürlich ich fange mal auf der anderen Seite an, unsere Produkte sind natürlich schon, wir benutzen schon AI lange bevor ChatGPT irgendwie ein Wort wurde, das alle kennen. Unser Roboter lernt komplett selbstständig zu gehen. Also das ist alles Deep Reinforcement Learning Based. Das heißt, er kriegt ein paar Rahmenbedingungen und der findet dann selber raus, wie er sich bewegen muss. Wir hatten mal eine interne Session, die war ganz interessant, wo die Engineers, die dieses Modell bauen, erklärt haben, was man da so für Rahmenbedingungen geben muss. Und wenn man dem Roboter sagt, du musst die Beine bewegen und dann kommst du vorwärts, dann hat er sich auf den Rücken gelegt und hat so wie ein Käfer die Beine bewegt. Und dann ist natürlich nichts passiert. Also das ist dann schon, das Engineering ist dann nicht, dass ich den Algorithmus trainiere, was macht der Roboter wann, sondern ich muss tausende von Rahmenbedingungen richtig programmieren, dass der Roboter dann die richtigen Sachen lernt. Ist dann am Ende aber sehr, sehr robust. Das machen wir seit vielen Jahren und natürlich auch mit den neuen LLMs, die da gekommen sind, und Generative AI, das versuchen wir alles auch ins Produkt entsprechend zu integrieren, dass der Roboter schlauer wird, sich besser auch in die Anlage einfügen kann. Und natürlich, wenn du irgendwie knapp 200 Mitarbeiter bald hast, die sind alle technikaffin, die Engineers sowieso, aber auch die Commercial Organization, die so ein Produkt verkaufen, da benutzen wir natürlich jenste Generative AI Tools, um für Content Creation, für unsere Sales-Prozesse, für Meeting Recordings und Next Steps und solche Sachen, da sind wir immer wieder interessiert, wieder was Neues auszuprobieren. Outreach, also neue Kunden finden, da gibt es natürlich auch ganz, ganz spannende Themen. Programmieren ist auch so ein Ding. Code prüfen, ob der korrekt ist oder nicht. Da muss man immer sicherstellen, dass man auf der IP-Seite oder Copyright irgendwie nicht in Risiken reingeht, dass der Code dann rausgeht, aber da gibt es ganz viele, viele Sachen, um dich wirklich viel effizienter zu machen.
Die Roboter haben ja das Potenzial, sag ich mal, Arbeitsplätze auch zu verändern und auch, sag ich mal, wie du auch schon gesagt hast, selber neue Möglichkeiten zu schaffen, generell. Vielleicht auch die Maschine nicht abstellen zu müssen, wo sie sonst abgestellt werden hätte müssen bei euch, ja. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückblicke, vor etlichen Jahren hat es ja schon mal geheißen, ja, Roboter werden die Menschen in den Fabriken komplett ersetzen. Bis man dann irgendwann mal festgestellt hat, okay, so leicht und so schnell geht es dann doch nicht. Und es sind sogar andere Berufszweige wahrscheinlich eher betroffen davon. Wie siehst du denn die Rolle von Robotern in der zukünftigen Arbeitswelt? Beziehungsweise welche Auswirkungen auf die Arbeitswelt sind deiner Meinung nach da zu erwarten durch die Roboter und auch die Möglichkeiten, die jetzt aufgrund der künstlichen Intelligenz etc. pp. Da entstehen?
Ich glaube, dass die Veränderungen signifikant sein werden, schon in wenigen Jahren. Ja, das hat sich extrem beschleunigt in den letzten 2-3 Jahren, auch mit dem Riesensprung von künstlicher Intelligenz, was da möglich ist, um die Roboter schlau zu machen, auch mit der Hardware-Technologie, die verfügbar ist, damit die Roboter genug Power und genug Sensorik auf so kleinem Raum verinnerlichen können, damit sie eben genug Informationen auch haben, um die Intelligenz dann auch anzuwenden. Letztes Jahr war so das The Year of AI. Ich glaube, dieses Jahr wird so The Year of Embodiment of AI sein. Man hat auch ganz viele jetzt öffentliche Investitionen gesehen, wo AI-Companies in Humanoid-Companies investieren oder zusammenarbeiten. Und es ist schon erstaunlich, wie gerade jetzt bei Humanoids, wie lange man gedacht hat, dass wir 10 Jahre dauern, bis so ein Roboter sich dann bewegen kann. Und dann in den letzten 18 Monaten hat man gemerkt, nein, das dauert vielleicht nur noch 1-2 Jahre, weil es einfach so viel schneller geworden ist. Das wird sich nicht verlangsamen. Ich glaube, das wird sich eher noch beschleunigen. Sehen wir auch bei unseren Robotern, bei anderen Technologien, dass einfach AI bringt so viele Möglichkeiten, um die Technologie intelligenter zu machen und schneller auf das Level zu bringen, damit sie wirklich in der richtigen Welt auch nicht komplett hilflos ist, dass wir da einen massiven Sprung sehen werden. Was wir aber sehen ist und was wir auch erwarten ist, dass es eher so ein Mixed Workforce geben wird. Das bedeutet, dass du eigentlich nicht nur Roboter hast, sondern die Roboter, die werden auch viel besser mit Menschen zusammenarbeiten können. In der Vergangenheit, oder die Videos, die man sieht, kryptische Sprachen und so, mit ChatGPT und einem Roboter, mit dem du dich normal unterhalten kannst, das macht es natürlich dann auch deutlich einfacher, wenn der Roboter dann weiß, was du meinst. Also da werden wir in den nächsten Jahren, ich glaube, massive Veränderungen sehen. Ich glaube, zum Positiven, weil das bedeutet auch, dass du als Anlagenbetreiber mit den Menschen, die du schon hast und mit den Robotern, die du neu hinzufügen kannst, auch ein neues Optimum generieren kannst. Weil wird es immer geben, gewisse Tasks, da sind Roboter per se nicht die besten. Da ist vielleicht das Menschliche, die Erfahrung, die Nuance dann trotzdem noch relevant. Und man merkt auch in Europa, es fehlen auch einfach die Mitarbeiter, die Babyboomer-Generation geht in Rente. Die jungen Leute, die wollen nicht mehr in solchen Anlagen zwingend arbeiten. Also die Firmen haben massive Probleme, um überhaupt genug Leute zu finden. Da werden neue Berufsfelder entstehen und ich glaube, ganz eine spannende, aber eine sehr schnelle Veränderung wird da auf uns zukommen in dieser Dekade.
Welche Rolle wird dann Europa einnehmen aus deiner Sicht?
Ja, das ist... Also natürlich Spekulation und schwierig zu sehen. Was man schon sieht, ist, dass natürlich Amerika schon immer sehr innovativ war und neue Technologien einfach schneller adoptiert. Dass dann irgendwie Asien auch in den letzten Jahren einfach sich zum Ziel gesetzt hat, das alles zu übernehmen, nicht zwingend zu kopieren. Ich glaube, China ist sehr innovativ auch mit eigenen Technologien. Also das hat man auch gemerkt jetzt in den letzten 10 Jahren. Das ist nicht mehr, das wird einfach nur der Westen kopiert, sondern es wird inspiriert und dann wird verbessert und schneller und mit deutlich mehr Engagement dann etwas auch auf den Markt gebracht. Aber Europa hängt immer mehr, also ein bisschen hinten nach, sehr viele Regulierungen und zuerst mal die Rahmenbedingungen definieren, ich glaube, ein bisschen zu langsam. Wir hoffen, dass wir und dass andere Firmen hier aus der Startup-Welt da ein bisschen Dampf machen können, aber ich glaube, Europa muss sich schon warm anziehen, weil es so von beiden Seiten global jetzt auch, glaube ich, sehr viel Push gibt. Humanoids sieht man fast nur in Amerika mit ein, zwei europäischen Examples, Robotik. Robotik sind wir in der Schweiz nicht so schlecht aufgestellt. Es gibt so einen Artikel, der sagt, dass Zürich das Silicon Valley of Robotics sein kann. Aber ja, ich glaube, da kommt schon einiges auch auf uns zu in Europa. Okay. Und ich hoffe, dass die Politik da auch entsprechend die Rahmenbedingungen setzt. Ich glaube, da ist man natürlich als Startup, aber generell als Technologiefirmen, da sind wir auch sehr stark abhängig, dass da nicht zu viel reguliert wird oder das Richtige gemacht wird.
Was aber spannend ist jetzt, wo du auch das Thema Regulierung ansprichst, was ja natürlich mit diesem ganzen Thema Robotik und Robotertechnologien immer wieder mit aufkommt, sind so ethische Bedenken. Wie siehst du denn das Thema Ethik in der Robotik? Ich meine, irgendwie, viele haben irgendwie dann Krieg der Roboter im Kopf oder irgendwelche Geschichten, ja, diverseste Risiken, dass die Roboter die Weltherrschaft übernehmen, nebst künstlicher Intelligenz, wie es ja so immer wieder herumkursiert. Wie ist dein Blick auf das Thema Ethik, wenn du es aus der Sicht der Robotik siehst, beziehungsweise auch, wie sieht es denn Anybotics, wie geht Anybotics mit ethischen Fragen um?
Ja, das natürlich ist ein Riesenthema und extrem wichtig. Hier, ich glaube, das hat ganz viele Aspekte. Für uns einer der sehr wichtigen Aspekte im Moment ist, dass wir sicherstellen, dass unsere Technologie nicht für irgendwelche Applikationen benutzt wird, die irgendetwas damit zu tun hat, Menschen oder der Umwelt oder Tieren oder so zu schädigen. Es ist nicht nur don't do war, ja, das auch nicht, aber du sollst auch generell einfach schauen, dass die Technologie nicht missbraucht wird. Und wir haben da schon relativ früh auch mit anderen großen Robotikanbietern, Boston Dynamics, Unitree, Clearpath, ein paar andere, Agility, so ein Statement gemacht, so ein Open Letter to the Industry, dass wir nicht unterstützen werden, dass unsere Technologie irgendwie für Waffen oder so missbraucht wird. Wir als Anybotics werden da einen deutlichen Schritt weitergehen. Wir wollen generell sicherstellen, dass die Technologie nicht für solche militärischen Anwendungen oder so verwendet wird. Und da setzen wir schon sehr viel drauf. Das ist auch in den Köpfen und in der Kultur verankert. Ich glaube, in dem Moment, wo wir intern ankündigen würden, dass wir jetzt Militär machen, würden wir wahrscheinlich 80% der Belegschaft verlieren. Aber das wollen wir nicht. Und jetzt ist das natürlich mal ein Lippenbekenntnis, oder? Weil man sagt, wir machen das nicht und was machst du dann aber dafür? Und ich glaube, da gibt es einerseits wirklich auch Themen, wo du sagst, wir entscheiden uns konsequent, nicht solche Themen weiter zu verfolgen. Wir könnten sehr viele Roboter verkaufen. Wir haben schon dutzende Male Anfrage gekriegt von Militärs auf der ganzen Welt, um ihnen unsere Technologie zu verkaufen. Das ist sehr lukrativ, schnelles, gutes Geld, aber da sagen wir konsequent nein. Und was wir auch sicherstellen, ist, dass wir die Roboter, die wir verkaufen, dass wir da sehr gute End-User-Prüfungen machen. Wo gehen die effektiv hin? Wir sind mit all unseren Kunden, die unsere Roboter im Einsatz haben, sehr intensiv im Austausch. Das ist nicht so, okay, da schicken wir mal einen irgendwo hin und dann schauen wir dann mal, was passiert, sondern wir wissen eigentlich sehr genau, was mit dem Roboter dann auch macht oder passiert. Letztendlich ist es auch technologisch möglich, dass man einen Roboter halt auch dann einfach abschaltet, wenn man das Gefühl hat, dass der nicht richtig funktioniert oder nicht richtig benutzt wird. Und da wollen wir als Unternehmen sehr strikt sein. Und ja, und dann kommt aber immer wieder die Frage auf, ja, wenn ihr es nicht macht, dann macht es halt sonst irgendwer, weil die Technologie, ja, die kann man halt missbrauchen und das ist so. Und ich glaube, da braucht es dann schon irgendwo mal gewisse Regeln und Regulatorien, um das einzuschränken. Wobei man auch sagen muss, Regulatorien sind ja dann auch immer von Staaten gemacht, die am Ende selber auch ein Interesse haben, diese Technologie auch für nationale Sicherheitsinteressen einzusetzen. Also da glaube ich, ja, jetzt werden wir eine interessante Zeit vor uns haben. Und das ist wie bei allen Technologien. Ich glaube auch AI und auch Robotik wird irgendwann irgendwo durch ein bisschen missbraucht werden. Das kann man wie nicht verhindern. Man kann selber schauen, dass man nicht dazu beiträgt und dass man alles Mögliche tut, um das zu verlangsamen und zu verhindern. Das tun wir. Natürlich hat man als Firma nicht den Einfluss auf alle anderen, was die machen. Und Militär ist halt schon sehr lukrativ, wenn man da nicht den ethischen Kompass am richtigen Ort hat.
Und auch oftmals tatsächlich auch ein Treiber von Innovationen, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist effektiv so, ja. Ist auch so, wenn man jetzt unsere gelben Freunde aus den USA anschaut, die sind natürlich aus dem DARPA-Umfeld, aus dem Militärumfeld gestartet. Das gesamte Funding kam davon. Sie versuchen sich jetzt auch konsequenter auf Industrie zu fokussieren. Aber ja, da kommt natürlich am Anfang immer sehr viel Geld, um Technologie zu entwickeln. Und ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, sonst wäre die Technologie in vielen Sachen auch nicht da, wo sie heute ist.
Ja, ist definitiv eine spannende Frage. Ich bin schwieriges Thema und ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht, wie wir es waren. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, Technologie, bevor wir zur obligatorischen letzten Frage kommen, eine noch, die mich jetzt persönlich auch interessieren wird, deine Lieblingstechnologie. Hast du irgendeine bestimmte Technologie oder KI-Anwendung oder was auch immer, wo du sagst, die findest du super faszinierend oder die hat dein Leben besonders vereinfacht, verbessert, wie auch immer, die du den ZuhörerInnen nur ans Herz legen kannst?
Ich glaube, ich bin da noch relativ traditionell unterwegs. Ich benutze ChatGPT täglich, dutzende Male. Da wahrscheinlich ein sehr intensiver Nutzer. Wenn man auf LinkedIn den Bereich AI ein bisschen verfolgt, dann sehe ich tausende unterschiedliche Applikationen, die spezialisiert sind auf irgendetwas. Da gibt's das eine oder andere, das ich schon mal probiert habe. Aber ich finde schon so, das Wichtigste für mich persönlich mit Generative AI ist, dass man wirklich es konstant benutzt und sich überlegt, wie kann ich irgendwie meinen Tag und meine Routine effizienter machen. Es gibt so viele Sachen, die allein einfach mit ChatGPT möglich ist, wo ich Stunden effizienter werde jeden Tag und das benutze ich sehr intensiv. Also das ist so meine Anwendung. Sehr langweilig, aber dafür es funktioniert und ich benutze es extrem viel und es hat sehr viel positive, positiven Effekte.
Naja, ich glaube, ich werde jetzt mal eine Stricherliste machen. Diese Frage habe ich jetzt neu eingeführt, am Ende des Podcasts auch nochmal. Wer ChatGPT angibt, ist der zweite von drei.
Ja, ich glaube, also wer das heute nicht benutzt, und da gibt es immer noch Leute, die sagen, nein, ich werde das nicht benutzen und so und das da verpasst man einfach was. Das ist wie so eine Technologie. Ich erinnere mich, als ich im Gymnasium war, hatten wir, glaube ich, noch eine Person, die kein Telefon hatte. Das war auch so, weigert sich, weil will nicht immer erreichbar sein. Ich glaube, das gibt es heute auch nicht mehr irgendwann. Und ich glaube, ChatGPT oder Gen AI ist schon so ein bisschen part of the game now.
Ja, bin ich absolut bei dir. So, da, Enzo, jetzt aber. Tatsächlich die letzte Frage. Drei Learnings beruflicher, privater Natur. Du kannst es dir aussuchen, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. It's up to you. Los geht's.
Okay. Drei Learnings. Nummer eins, Consistency. Ich habe das jetzt bei meinem relativ aktiv auf LinkedIn und habe da gemerkt und das auch in allen anderen Sachen, dann hat mir das dann mal ein bisschen überlegt, ist wirklich konsistent an etwas dranbleiben, egal wie gut es manchmal funktioniert oder nicht und wie viel man schon weiß oder noch nicht weiß, effektiv einfach weitermachen, auch wenn es mal nicht so läuft, konsistent dranbleiben, das ist eigentlich so die halbe Miete. Das ist ein Learning, wo für mich zentral ist. Das Zweite, das vielleicht mehr auf beruflicher Natur ist, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Anybotics. Ich bin dazugekommen, wo ich glaube 6 oder 7 Mitarbeiter hatte in meinem Commercial Team. Jetzt sind wir etwas über 40, also relativ stark skaliert. Ich glaube, da sicherzustellen, dass man seine seine Leute, insbesondere Managementfunktionen, seine eigenen Teamleiter, die man hat, dass man die genug, denen genug Empowerment gibt und sicherstellt, dass wirklich die Entscheidungshoheit nach unten gedrückt wird in einer Organisation. Das ist etwas, das essentiell ist. Das war ein neues Learning für mich als Führungsperson, wirklich da sicherzustellen, dass das über Teamleiter führen, war sehr eine spannende Erfahrung jetzt und das funktioniert sehr gut. Vielleicht noch das Private. Ich habe zwei kleine Kinder und das ist auch immer so ein bisschen die Balance zu finden zwischen Kinder und Arbeit und Privatleben und so. Das ist insbesondere so in einem Scale-Up, Startup, wo auch immer viel läuft, ist nicht immer einfach, da die Priorität richtig zu setzen und einfach sicherzustellen, Familie, Kinder, die Zeit kommt nicht zurück und da einfach da zu sein und das auch zu genießen. Ich glaube, das vergisst man manchmal ein bisschen, wenn man sehr businessorientiert ist und habe ich für mich immer klar entschieden und würde ich auch allen mitgeben, die irgendwie bis hier oben voll Arbeit sind. Das ist etwas, das sollte man nicht depriorisieren.
Sehr schön. Schöne Learnings und vor allem das Letzte kann ich nur unterstützen, auch als Papa von zwei Kindern. Das lernt man dann mit der Zeit. Ja. Enzo, danke für deinen Einblick in Anybotics, was ihr macht. Ich bin echt gespannt. Ihr seid ja jetzt auf dem Wachstumskurs ganz stark. Wie es da bei euch weitergeht. Für mich, ich habe auch einiges mitgenommen. Für mich, dass ihr weiterhin auch stark mit den akademischen Einrichtungen kooperiert, um da auch mal Feedback aus der akademischen Seite zu bekommen. Jetzt nicht unbedingt, was jetzt zu industrialisieren ist, aber da auch ein bisschen die Technologie zu pushen, dass euch vor allem bei der Skalierung oder dir vor allem auch das Thema Kultur, dass euch das da so ein Schlüsselthema ist, dass das wichtig ist, dass das stimmt, nebst den ganzen anderen organisatorischen Themen und so weiter, aber dass die Kultur ja euch ja auch ausmacht und dass das auch wichtig ist, dass das nicht verloren geht. Und seitens der Robotik auch, dass du ja klar den Fokus hast zum Thema Europa muss ein bisschen aufpassen hinsichtlich Regulierung, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten seitens Amerika oder durch Amerika oder durch Asien, die da auch sehr stark unterwegs sind, auch wenn Zürich das Silicon Valley der Robotik ist.
Das genau. Gute super. Letzte Learnings. Genau.
Ja, ich sage herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und verfolge euren Weg weiterhin gespannt und bin gespannt, wann ihr dann da den großen Hebel umlegt in Amerika oder in Asien oder wo auch immer.
Super, Johannes, vielen Dank. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. War ein spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Das war das Interview mit Enzo Melchli. Infos zu Enzo sowie Anybotics findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch viel Spaß und eines könnt ihr euch gewiss sein, I'll be back.